Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom 23. Februar 2023. Gami Lothe in Zürich. Hoi Gami.
Hoi Dominik.
Und ich sitze da an dem ordnungspolitischen Schützengraben, auch bekannt als Bundesgast hier in Bern. Auf der anderen Seite von der Gasse wird das Gesetz gemacht und auf dieser Seite muss man sich an sie halten. Das ist das übliche Spiel. Jetzt gehen wir aber schnell thematisch durch. Wir reden über Klimaallianz in Zürich. Wir reden über die Grünen und ihre Atomkraftpläne. Wir reden über den ersten Reality-Check für Elisabeth Baum-Schneider, wo lustig rausgekommen ist, und dann schauen wir vielleicht noch, erwähnen wir noch die Schweizer Botschafterin im Iran, wo im Chador umeinander läuft und sich ganz gut und wohl dabei. Also, das sind Themen vom heutigen Tag. Willkommen beim schnellsten wachsenden bürgerlichen Podcast, wo alle zuhören, die sich nicht schämen, dass sie nicht links sind, sondern dass sie zur Mehrheit gehören, die vernünftig ist. Vernünftig ist auch Isabel Garcia, die wechselt nämlich von den Grünliberalen per sofort zur FDP, zwei Wochen, nicht ganz zwei Wochen nach den Kantonsratswahlen, und sie bringt die Klimaallianz, wo die Grünliberalen dazugehören, darum in Bedrängnis, weil bis jetzt ist es 91 zu 89 gestanden und jetzt ist es 90 zu 90. Das ist eine ziemlich verrückte Sache, zwei Wochen nach der Wahlpartei wechseln, schon noch ein bisschen verrückt, oder?
Ja, es ist immer schwierig zum Einschätzen, oder? Man weiss ja nicht, wie lange hat es da vielleicht Probleme gegeben, weisst? Vielleicht hat man das ja auch schon mal angesprochen in der GLP und es ist jetzt intern zu einem Knall gekommen, oder? Das weiss man natürlich nicht. Aber klar, es ist jetzt natürlich ein Wechsel, wo doch, ja, für eine Ecklache sorgt, weil es ändert natürlich die Mehrheiten im Kantonsrat. Und das ist natürlich schon ein wichtiger Entscheid, der jetzt eigentlich damit gefällt worden ist.
Ja, finde ich verrückt, wenn wir rasch über das Motiv, die möglichen Reden. Ich komme einfach nicht ganz draus. Weißt du, wenn das schon seit langem ein Problem war, also dass die Frau sich nicht wohlgefühlt hat in der Partei, die nachweislich nach links gerutscht ist. Ich sage eigentlich viel lieber grün-linke Partei, weil von liberal ist da nichts rum. Aber wenn das schon länger ein Problem ist für sie, dann hat sie nicht dürfen antreten. Und wenn es seit kurzem ein Problem ist, dann finde ich es eigentlich auch ein bisschen komisch, weil die Entwicklung schon länger bekannt ist. Also ich muss sagen, ich teile ausnahmsweise mal die Haltung von Leuten aus dem linksgrünen Lager vom Kanton Zürich, die sagen, irgendwo durch ist es schon ein bisschen eine Täuschung von den Wählerinnen und Wählern. Die Partei ist eine linke Partei und zwei Wochen nach der Wahl wechseln. Auch wenn ich natürlich froh bin, dass es noch knapper wird für die Klimaallianz, das ist gut für den Kanton Zürich, und was gut ist für den Kanton Zürich, ist gut für die Schweiz. Aber auch wenn ich froh bin darum, inhaltlich, also es hat Beigeschmack, und eigentlich ist es unanständig, wenn sie jetzt vier Jahre Kantonsrätin wäre, für Leute, die grün-linke Partei gewählt haben.
Ja, es hat auch schon die ersten Rücktrittsforderungen gegeben vom Dominik Waser von den Grünen aus der Stadt Zürich, dass man sagt, eben der Sitz gehöre ja eigentlich der GLP, und darum wäre es eigentlich sozusagen nur fair, wenn sie würde zurücktreten, weil man hätte ja in dem Sinn nicht sie gewählt. Das war ja eine Listenwahl, sondern wir haben eigentlich GLP gewählt.
Das ist unglaublich. Ich bin gleicher Meinung wie der Dominik Waser. Das ist ein linksextremer Grün in Zürich, auch ein Aktivist und auch einer, der sich nicht kümmert um Fakten und um Zahlen und so. Es ist wahnsinnig, aber ich bin gleicher Meinung.
Ich bin einfach nicht ganz einverstanden, weil ich glaube, wir müssen schon ein bisschen genauer anschauen, oder? Sie kommt natürlich aus der Stadt Zürich, und speziell bei den Kantonsratswahlen in Zürich ist, dass die Stadt Zürich zwar ein Bezirk ist, aber gewählt wird trotzdem in den einzelnen Kreisen eigentlich, oder? Okay. Und das sind teilweise dann doch sehr, sehr kleine Listen, also zum Beispiel im Wahlkreis 1 und 2 hat es nur 5 Plätze für den Kantonsrat. jetzt aus dem 3 und 9. Also es sind sehr kleine Listen. Und in der Stadt lebt man doch sehr stark davon, wenn man möchte, im Kantonsrat gewählt werden, von der Bekanntheit im eigenen Kreis, oder? Und ich glaube, das darf man schon nicht unterschätzen. Sie ist schon lange in der Politik dabei. Sie ist auch jemand, der in den Medien präsent war. Man nimmt sie wahr. Und ich glaube schon, dass der Kantonsratssitz, den sie erobert hat, ist eben auch wegen ihr als Person, dass sie sich auch ganz klar durchsetzen konnte. Also es ist nicht irgendwie eine Liste von 100 Leuten und sie war irgendwie Nummer 34 gewesen, sondern wirklich sie ist in dem kleineren Wahlkreis im Vergleich auch zu anderen in der Stadt oder im Kanton, hat sie sich können durchsetzen. Darum, eine gewisse Personenwahl ist natürlich schon da auch vorhanden gewesen.
Ja, so kann man natürlich argumentieren, das sehe ich. Aber es ist gleich, also auch wenn es nur 5 Sitze sind, es ist schon noch verrückt. Und so unmittelbar nach der Wahl habe ich jetzt wirklich meine Mühe. Interessant ist aber, die Frau Garcia ist ein Grünliberale wirklich von der ersten Stunde. Offenbar ist sie wirklich seit 2007. Dort hat sie in dieser Partei, wo sie ganz frisch war. Und das ist ja das Interessante bei dem Linkstrift von der GLP, dass das auch zu einer, wie soll ich sagen, eigentlich zu einer Abspaltung von der neuen GLP Mitglieder im Gegensatz zu den Alten geht. Und das sieht man auch hier in Bern. Also du hast den Martin Bäumle, den Gründungspräsident und auch der, der wirklich die Partei verankert hat, der ist auch eigentlich deutlich anders unterwegs als der Rest von seiner Fraktion hier in Bern im Nationalrat. Das Gleiche gilt für den Jürg Grossen. Spannenderweise der jetzige Präsident. Er ist überhaupt nicht repräsentativ für die grün-liberale Fraktion. Ausser bei wirklich grünen Themen dort, aber bei allem, fast allem anderen ist eine komplett andere Haltung, insbesondere wenn es um Finanzpolitik oder irgendwie Schuldenfragen oder so etwas geht. Da muss ich sagen, oder das glaube ich auch, dass das tiefer geht, als wir es von außen wahrnehmen. Das haben die Grünliberalen schon gecheckt, dass sie das nicht sollten in austragen in der Öffentlichkeit. Und Wählerinnen und Wähler, die kommen das überhaupt nicht mit über.
Ja, es ist trotzdem auch ein bisschen eine spannende Perspektive. Ich finde es aus zwei Gründen noch spannend. Einerseits eben, sie ist aus der Stadt Zürich und eben auch im Stadtparlament, oder? Und dort politisiert GLP eben genauso wie die neue GLP, wie du das nennst, mit dem neuen linken Kurs, oder? Das ursprüngliche, das liberale, wo man doch mal ja, darauf Wert gelegt hat, das ist eigentlich in der Stadt so nicht vorhanden. Und gleichzeitig kritisiert sie eben das, aber ich glaube, vielleicht kommt auch ein grosser Teil von dieser Kritik, dass man natürlich GLP Stadt Zürich ist, dass doch da ein sehr, sehr starker Linksstrahl auch vorhanden ist. Ich frage mich eher, wie siehst du das für Bern grundsätzlich, für das Bundeshaus? Ist das etwas, wo man ja, GLP vergrault ein bisschen ihre ursprünglich liberalen Mitglieder?
Ja, nur wenn die das merken. Also ich finde halt nein, es ist wirklich, also ich meine, du liest über das eigentlich ja nie nicht, oder? Also beim Nebelspalter haben wir es schon mal thematisiert, aber im Tagesanzeiger liest es eigentlich nichts drüber. Ganz selten in der NZZ habe ich über so die Verschiebungen auch schon gelesen, schon gar nicht im Blick oder irgendwie bei 20 Minuten oder so. Die Grünliberalen profitieren immer noch, dass sie ein Label haben, wo irgendwie so ein bisschen gut tönt, ja, ein bisschen grün sein, ein bisschen liberal sein. Es ist so Mode, es ist immer noch eine Modepartei. Dann, wenn es dann wirklich rauskommt, oder, und Herd auf Herd geht, zum Beispiel bei der Energiepolitik, oder, wo natürlich klar auch in Jürg Grossen so tut, das gingen die zukünftigen Probleme, ohne Probleme würden die sich in Luft auflösen und man könnte mit Solar und Wind alles machen irgendwie und noch mit Power to Gas, einer Technologie, die es kaum gibt und wenn eher Energie vernichtet als speichert. Also eben, dort merkt man es dann, oder, so ein bisschen, dass man die Potemkinschen Dörfer aufrechterhalten. Und dort sind sie sich auch einig, die Grünliberalen. Aber bei vielen anderen Themen trifft es komplett auseinander. Nur nimmt man das meiner Ansicht nach zu wenig wahr.
Ja, vielleicht nimmt man das tatsächlich noch zu wenig wahr, aber ich glaube auch oft ist natürlich ein Antrieb dahinter, dass man auch den Kurs, den die Partei möchte, von innen beeinflussen, oder? Ich glaube, dass wirklich ein Parteiwechsel natürlich ein grosser Schritt ist. Und da muss wirklich viel passieren, dass man sich dazu entscheidet. Und vielleicht ist es wirklich auch die Überlegung, die dahinter ist. Man versucht, lang intern den Kurs zu beeinflussen. Man sucht die Debatten auch intern. Und das ist ja ganz wichtig, dass Parteien immer wieder die Diskussion, vor allem auch mit der Basis führen. Und vielleicht ist es dann auch irgendwann mal so weit, dass man sagt, ich habe gar keine Chance, ich bin in einer Partei drin, die sich in eine andere Richtung bewegt hat. Würde ich auch sagen, sieht man auch teilweise bei der SP jetzt. Also man hat wirklich so ein bisschen den Unterschied bei der SP von den klassischen Sozialdemokraten, wie zum Beispiel Daniel Josic, und natürlich der jüngeren Juso-Fraktion, die doch linker ist, dass es eben dann halt auch Entwicklungen gibt, wo man sich irgendwann mal auch vielleicht nicht mehr wohlfühlt.
Ja, und ich finde einfach, das muss man sich überlegen, bevor man zu einer Wiederwahl antritt. Also da bleibe ich dabei, das ist einfach nicht so schön. Aber gut, bei den Grünen gibt es das Problem nicht. Sie sind konzise unterwegs, sie sind auch jetzt noch, obwohl man ja eine Strommangellage befürchtet hat, sind sie der Meinung, AKWs abstellen, lieber heute als morgen. Und sie haben jetzt also insbesondere eine Dame aus Genf, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, die Delphine Klopfenstein Borogini, sie will die bestehenden Atomkraftwerke abstellen, und so wie Mühleberg. Und hier ist eigentlich gleich, was dann passiert. Sie sagt auf die Frage, wo man dann den Strom her hegi, wo man den braucht, mit Solar- und Windenergie oder Energiesparmaßnahmen können wir den Ausfall kompensieren. Es ist einfach, oder, und dann wahrscheinlich auch noch alles dekarbonisieren, oder dass es darauf rausläuft, dann eigentlich keinen Strom mehr haben und verarmet, das ist egal. Gut, sie wird das natürlich im Blick auch nicht gefragt oder so, aber also ursprünglich kommt der Artikel von Leuton, aber das ist einfach pure Verarmungsideologie, und das muss man sich merken, so wie die Grünliberalen sind ja so ein bisschen technokratische Linkspartei, aber die Steinzeitpartei von den Grünen, oder, die würden am liebsten in der Höhle leben, dort braucht man dann auch keine Solarzellen mehr.
Ja, und eben das, was mich vor allem auch so ein bisschen gestört hat, dass man so tut, als würden wir auf einer tickenden Zeitbombe hocken mit diesen AKWs. Wird geredet, dass sie unsicher sind, man müsse das Restrisiko reduzieren, abschalten, man bräuchte ein ganz klares Datum auch. Und das widerspricht eigentlich wirklich der Haltung, die die Grünen eigentlich immer sehr gerne haben, wenn es Kommissionen gibt oder Expertengruppen, die eigentlich Sachen bestätigen, die sie dann für ihre Politik brauchen. Da möchte man dann nicht glauben, wenn man eben Behörden hat, die sagen, hey, nein, die AKW, die sind sicher. Betznau gehört sogar zu den sichersten AKW der Welt. Also, dass man wirklich sagt, eigentlich ist die Sicherheit bestätigt, mehrfach staatlich. Das möchte man in dem Punkt einfach ignorieren und eben das Argument sagen, wir müssen eigentlich die AKW fix um ein Datum abschalten.
Die Sache ist ja schon mal gescheitert. Also 2016 haben wir über eine Ausstiegsinitiative abgestimmt. Das vergessen immer die gern, die sagen, ja, wir haben ja mit der Energiestrategie beschlossen, dass wir aussteigen aus der Kernkraft. Die vergessen, dass man ein Jahr vorher so eine Ausstiegsinitiative deutlich verworfen hat. Und ja, darum glaube ich, das Feld ist völlig offen. Man muss argumentieren. Ich bin gestern auch an einem Podium gewesen, oder? Und wenn man ehrlich ist, ein Podium von der Mitte im Entlebuch, der politische Aschermittwoch. Und wenn man ehrlich ist, haben dort eigentlich am Schluss alle gesagt, ja, wir brauchen mehr inländische Produktion und wir müssen eigentlich alles machen. Hat dann Leute gegeben, die gesagt haben, ich glaube nicht daran, dass AKWs möglich sind. Ja, aber man muss es halt probieren. Ja, probiert hat es auch Elisabeth Bohm-Schneider, nämlich sie hat wollen das sogenannte Resettlement-Programm von Flüchtlingen wieder aufnehmen. Das ist ein Programm gewesen, das Parlament hat wollen, weil es ja so wahnsinnig schlimm ist auf der Welt, also dass man direkt Flüchtlinge aus den Kriegsgebiet oder so Zonen, wo so Länder, wo wirklich ganz, ganz schwierig sind, wo sie politisch verfolgt sind, in die Schweiz einfliegt sozusagen. Und das Programm, das hat Karin Keller-Sutter im letzten November sistiert. Und zwar ganz einfach, weil zu viel auf dem anderen Weg gekommen sind. Elisabeth Bohm-Schneider hat jetzt diese Sistierung streichen und wieder Flüchtlinge direkt aufnehmen, und sie ist damit im Bundesrat aufgelaufen. Es ist jetzt halt so vielleicht ein erster Reality-Check für Elisabeth Bohm-Schneider.
Ja, also jetzt wollte ich dich gerade fragen, wie schätzt du das ein, oder? Kommt sie auf die Welt, oder? Stößt sie jetzt eigentlich zuerst mal so ein bisschen auf bei dieser bürgerlichen Mehrheit? Oder meinst du einfach, sie hat wollen einfach mal auch Akzent setzen, oder? Und zeigen, es hat eine Änderung gegeben im Departement und ich möchte jetzt da in meine Politik machen. Was ist das Gefühl?
Also, das hat sie intern sicher so gemacht, oder? Ich meine, die unter der Karin Keller-Sutter, die guten Menschen, die es gibt in dem Departement, die haben sich so ein bisschen die Schultern eingezogen und ein bisschen gewartet. Die kommen jetzt natürlich aus den Löchern. Aber sie ist klar aufgelaufen. Nicht einmal unbedingt nur bei den Bundesräten, bei den Bürgerlichen, sondern ganz stark bei den Kantonen, die mit einem Ansturm von Asylbewerbern konfrontiert sind, wie es eigentlich seit 2015 nicht mehr gegeben hat. Riesige Probleme, überhaupt noch Bett zu finden. Das ist wirklich eine dramatische Angelegenheit. Macht man sich vielleicht keinen Begriff. Da sind wirklich Leute dringendst am Bett suchen, einfach damit man die kann unterbringen. Und dann kann man nicht noch zusätzlich Leute holen. Oder mein Vorschlag, ich bin eigentlich dafür, weißt, dass man wirklich die Leute, die schutzbedürftig sind, dass man die direkt in die Schweiz holt. Ich bin auch immer, ich habe es auch auf Bern einfach schon mal gesagt, von mir aus alle Frauen ausfliegen aus Afghanistan und in Europa verteilen. Nur die Frauen aber, oder? Ich meine, die Männer sollen dort im Hindukusch leben und einander irgendwelche Sachen über den Grind hauen. Überhaupt kein Problem. Frauen aber ausfliegen. Nur, oder, und die kommen auf dem Landweg, oder, die sind nämlich eben nicht die wirklich Schutzbedürftigen. Das sind die Geld haben zum Schlepper zahlen. Das sind junge Männer, oder, wo sich auf den Weg machen. Das sind eben vor allem Wirtschaftsflüchtlinge, oder? Aber es geht halt nicht beides. Also darum mein Tipp an Frau Bohm-Schneider. Sorgen Sie dafür, dass Frontex und die EU die Aussengrenzen von der EU besser schützt, dass weniger Leute kommen. Und wenn dann wirklich sehr viel weniger kommen, dann können wir auch wieder Resettlement machen. Ich glaube, wenn, also kannst du mir sagen, ich sei naiv, aber irgendeine Frau, die man rettet vor dem Taliban-Regime in Afghanistan, ich glaube, die schätzt sehr, wenn sie dann in der Schweiz in einer sicheren Umgebung ist, die ist vielleicht auch bereit oder sehr wahrscheinlich bereit, sich zu integrieren und die Chancen nutzen von Freiheit, von Sicherheit, wo das Land ihr bietet. Das glaube ich eher, das funktioniert eher, als wenn man das mit männlichen Wirtschaftsflüchtlingen macht.
Ja, es ist wirklich eben das, was du auch ansprichst, oder? Wir haben jetzt eine totale Überlastung, oder? Und was mich auch ein bisschen da erstaunt, oder? Dass sie jetzt eigentlich ein bisschen Konfrontation sucht mit den Kantonen. Und die braucht sie aber eigentlich im Moment wirklich dringend. Weil Bundesasylzentren, es hat keinen Platz mehr. Man hat angefangen, die Flüchtlinge ja schon viel früher den Kanton zu übergeben. Ich weiss jetzt gerade, Zürich hat im letzten halben Jahr, haben sie eigentlich 10 Flüchtlingsunterkünfte gehabt. Jetzt sind wir schon bei 19. Also man muss wirklich mehr Stellen aufmachen. Und Frau Bohm-Schneider braucht ja eben gerade die Hilfe der Kantone, wie es in einer Situation ist, wo wirklich die Überlastung da ist. Man braucht jedes Bett. Und sie sucht da die Konfrontation. Ich weiss nicht, wie ratsam das war.
Ja, sie hat es halt irgendwie, eben, ich nehme an, wegen internen Gepflogenheiten oder internen Gutmenschentum hat sie es probiert. Lustig ist noch, der Tagesanzeiger hat ja Elisabeth Bohm-Schneider als Kampfmaschine abgefeiert. Man hat ein Interview gemacht mit einer jurassischen Journalistin, mit der Lise Baya. Wirklich eine gute, hervorragende Journalistin und die hat gesagt, eben, Bohm-Schneider ist eine Kampfmaschine. Brisante daran ist, dass Lise Baya kurz nachdem sie das Interview gegeben hat, zur persönlichen Mitarbeiterin von der Elisabeth Bohm-Schneider geworden ist, so wie man das halt macht. Jetzt ist sie an der Seite von der Kampfmaschine und die Kampfmaschine, die ist gestern zum ersten Mal untergegangen. Ich glaube, es funktioniert nicht so und ich glaube, alle neuen Bundesräte müssen da eine Lernkurve anlegen. Vor allem nicht gegen Kantone, wo die Hauptlast tragen, oder? Ich meine, die Bundesasylzentren, eigentlich, sie sollten ja die das aufnehmen, aber die sind längstens komplett überlastet. Das ist schon eben im letzten November der Fall gewesen. Und darum, hat auch Kampfmaschine da nicht gelangt. Ja, Kampfmaschine, weiss jetzt nicht, ob das Stichwort passt. Wir müssen noch schnell reden über die Schweizer Botschafterin in Teheran. Die hat sich ablichten lassen in einem Ganzkörper-Chador. Also man sieht wirklich nur ihr Gesicht. Das ist umrahmt. Und so. Sie ist eine religiöse Stätte besuchen, wo das offenbar dazugehört. Ja, kann man ja machen. Ich finde auch, die Schweizer Diplomatie soll sich wirklich auszeichnen, dass man mit allen redet. Aber man soll sich nicht noch missbrauchen lassen. Aber das ist genau passiert. Das iranische Regime, wo derzeit Mädchen und Frauen, die nur irgendwie ein bisschen den Chador falsch anhaben, abknüttelt, missbraucht, die ins Gefängnis steckt, bis zu umbringt, hat das natürlich komplett abgefeiert und letztlich die Schweiz und ihre Diplomatie lächerlich gemacht vor der ganzen Welt. Und das finde ich höchst problematisch, und ich finde es wirklich brisant, dass man aufpassen. Das wissen eigentlich Diplomatinnen und Diplomaten, dass man halt gewisse Sachen nicht muss in der Öffentlichkeit machen.
Ich habe auch gedacht, ist sie da wirklich jetzt einfach gar nicht oder sehr, sehr schlecht beraten worden? Ich glaube, du hast völlig richtig, oder? Man muss den Kontakt suchen, der Austausch ist ganz wichtig. Man muss sich auch immer fragen, was kann die Schweiz zur Verbesserung von der Situation auch beitragen. Aber dass man das sozusagen gesagt hat, hey nein, das ist eine gute Idee, zieh den Chador an, geh an den Termin, lass dich noch föteln dabei. Dass niemand gesagt hat, hey, das ist im Moment sicher nicht angebracht, es sendet auch ein falsches Zeichen, es gibt das Risiko, dass das missbraucht worden ist. Weil ich glaube, das Foto ist ja nachher dann auch geteilt worden von der Seite vom Iran aus, wenn ich mich nicht...
Natürlich, von der Nachrichtenagentur ist es verbreitet worden wie ein Trophäe, wie ein Triumph, oder?
Ja, ich bin da enttäuscht, dass sie nicht besser beraten worden ist und dass man sie da auch nicht... Ja, dass man ihr gesagt hat, was das für ein Signal kann aussenden. Ich frage mich, wie das passieren kann.
Es ist noch verrückt, oder? Es ist halt der erste wichtige Posten, wo die Dame ist. Wir müssen ihren Namen noch nennen, damit das klar ist. Nadine Olivieri Lozano. Sie kommt, in dem Vernehmen nach, ist sie so ein bisschen gefördert worden, auch unter der Frau Calmiret, wo ja bei ihren ist wichtiger gewesen, dass es Frauen gefördert werden, als dass sie gut sind. Sie ist dann an die Posten gewesen, wo es nicht so heiss zu und her geht. Sie ist stellvertretende Generalkonsul in New York. Sie ist stellvertretende Head of Mission in Holland, also in den Niederlanden. Und dann ist sie Botschafterin geworden, aber da in Bern an der Zentrale, also wo eben auch der Wind nicht so heiß weht. Und dann seit 8 Monaten ist sie wirklich Botschafterin von der Schweiz in der Islamische Republik Iran, und sie sollte in diesen 8 Monaten wirklich mitbekommen haben, was da läuft im Iran. Und aber irgendwo durch hat sie wahrscheinlich das komplett unterschätzt. Das finde ich wirklich schade. Und wenn man ja weiss, wie es eben organisiert ist, oder? Jedes von diesen Ländern hat dann in der Schweiz ja auch wieder ein Büro. Und ich muss einfach sagen, wenn er ganz frische Chefin von einer Botschaft hat, dann muss man die Dame halt wirklich eng betreuen. Offenbar ist das nötig. Offenbar hat sie nicht mitbekommen, wie kompliziert das ist, wie einfach, dass man missbraucht werden kann und wie gefährlich das letztlich ist. Sie hat sicher der Schweiz und der Schweizer Interesse mit dem Auftritt keinen guten Dienst da, obwohl die Schweiz natürlich viel mehr ist als Botschaft im Iran. Aber ich meine, das sind einfach die völlig falschen Signale. Und irgendwo durch, aber wie gesagt, man darf sich bei aller Neutralität, man darf einfach sich den Kakolo ziehen und dann hinterher auch noch müssen trinken. Gut, das war es. Bern einfach am heutigen 23. Februar 2023. Camille Loth in Zürich, Dominik Feusi in Bern. Merci vielmals fürs Zuhören. Wir wünschen allen einen schönen Abend. Dünnt uns abonnieren. Dort, wo ihr den Podcast jetzt gerade gehört habt, irgendwo findet ihr ein Häkli, ein Plus, einen Daumen nach oben oder so etwas draufklicken und sind morgen wieder dabei, wenn es wieder heisst Bern einfach. Die 2-3 wichtigsten Themen direkt zu euch aufs Ohr. Merci fürs Zuhören und einen schönen Abend.
Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.